Hallo, wir sind hier bei einer neuen Folge Talks for Future. Ich bin Clara und bei mir sitzt Helena. Hallo. Und wir wollen heute über das Klima und den Krieg sprechen und wie das zusammenhängt.
Ja, und ich glaube, das Erste, was wir auf jeden Fall, oder was ich immer an der Stelle sagen muss, ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. was gerade in der Welt passiert, so, es fühlt sich so plötzlich an, es macht mich einfach nur sprachlos, dass wir tatsächlich jetzt hier in Europa einen Krieg haben. Clara, wie geht's dir gerade damit?
Meistens kann ich das gar nicht so genau sagen, weil es eben also auch ein bisschen sprachlos ist. Es ist auch ein bisschen Wut dabei, weil wir teils mitverantwortlich dafür sind, leider. Dazu kommen wir später auch noch. Und auch viel einfach geschockt sein, weil ich meine, wir haben andere Krisen auf dieser Welt und andere Kriege auch. Aber das ist sehr, sehr nah an uns auf einmal und wirkt dadurch für mich zumindest deutlich bedrohlicher.
Also ich finde es auch nochmal, gerade im Vergleich zu den anderen Krisen, die wir da haben, es wäre theoretisch so einfach, es jetzt direkt im Moment zu beenden, weil wenn alle einfach die Waffen wegschmeißen würden, rein theoretisch, wäre dieser Krieg vorbei. Das ist anders als bei Corona. Bei Corona kann man nicht einmal mit dem Finger schnippen und es ist vorbei. Bei der Klimakrise schon gar nicht. Und hier, es wäre so einfach und es liegt eigentlich in der Macht von ganz wenigen Menschen, die haben die absolut letzte Entscheidungsgewalt und die sind dafür verantwortlich, dass dieser Krieg so läuft und dass er so ausgebrochen ist, dass er so weitergeführt wird. Sie könnten es direkt beenden, für immer, passiert aber nicht. Und das ist auch für mich so unvorstellbar, wie man seine Augen davor verschließen kann. Ich war jetzt letzte Woche in Hamburg unterwegs und bin da auch, ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich denke da nicht rund um die Uhr dran. Aber wenn man dann so einfach über den Bahnhof läuft, so wie jeden Tag, und plötzlich sieht man so, ach, da läuft jemand mit so einer Reisefahne vor ihm her. Oh nein, das ist gar keine Reisefahne, das ist eine Ukraine-Flagge. Und die Leute, die da laufen, ach du Scheiße, das sind alles Geflüchtete, Frauen, Kinder, alte Menschen. Man sieht ganz viele Kuscheltiere. Die Gesichter sahen tatsächlich gar nicht mal so verzweifelt aus, wie ich wahrscheinlich aussehen würde in dem Moment. Ich weiß nicht, wie abgehärtet die schon sind, wie sehr sie vielleicht auch schon akzeptiert haben, wie sehr sie innerlich einfach nur versteinert sind, weil die Situation für sie natürlich noch viel, viel unglaublicher, unbegreiflicher ist als für uns. Clara, bist du schon in Kontakt oder in welchen Punkten im Alltag bist du denn schon in Kontakt gekommen mit dem Krieg jetzt?
Tatsächlich gar nicht so sehr. Also ich hatte noch nicht das, dass ich am Bahnhof entlang laufe und Geflüchtete sehe oder so. Ich hatte eben, bevor ich hierher gekommen bin, war ich am Landratsamt und ich habe nur ganz leicht mitbekommen, dass irgendwer irgendwas gesagt hat, ja, und die ukrainische Familie, und da stand eine Familie vor der Tür und hatte irgendeinen Termin, aber mehr habe ich tatsächlich noch gar nicht mitbekommen, so. Also ich habe noch nicht so viel davon an Auswirkungen gemerkt, wie es vielleicht auch gut wäre, um besser zu begreifen, was da los wäre.
Wo ich aber zum Glück auf jeden Fall das Gefühl habe, ist, dass es richtig die ganze Bevölkerung aufrüttelt oder die ganze Welt, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hier, alle in Europa, alle in Deutschland, beschäftigt das zum Glück rund um die Uhr. Also mach die Nachrichten an und es kommt natürlich, ja, kommen natürlich Nachrichten über die Ukraine, was sehr, sehr gut ist. Und noch viel, viel wichtiger, die ganzen Hilfsaktionen, die gestartet werden. Ich habe so viele Mails und Aufrufe und Infoflyer erhalten, bekommen, gesehen über, hey, macht eure Wohnungen frei, damit Flüchtlinge eventuell bei euch unterkommen können. Spendet hier Sachspenden, Geldspenden und so weiter. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist wirklich was im Aufbruch. Und ich finde auch, man sieht, wie es die Leute mitnimmt und wie jeder oder wie sehr viele Leute auch versuchen, über ihren Alltag nachzudenken. Ich kenne ganz viele Leute, die zum Beispiel ein schlechtes Gewissen haben, die Heizung einzuschalten, was jetzt naja, schlechtes Gewissen dabei zu haben, ist nicht unbedingt gut, aber der Gedanke dahinter, die Heizung wird sehr oft mit Gas, mit russischem Gas betrieben, damit füllen wir die russischen Staatskassen, das ist in der Schrecklichkeit dieser Krise irgendwie trotzdem was Schönes zu sehen, dass die Menschen solidarisch werden.
Voll. Ich habe auch meine Mutter, die immer mit dem Auto zur Arbeit fährt. Einfach weil sie ist es halt so gewohnt und die Verbindungen sind nicht die allerbesten. Aber selbst sie hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ja Clara, kannst du mir denn mal raussuchen, wie ich da mit dem Zug hinkommen würde und so. Also es ist durchaus man merkt, dass durch dieses Aufrütteln und Aufwecken von den Menschen auch was Positives bei rauskommen kann.
Ja, auf jeden Fall. Irgendwie hat man das Gefühl, dass es zumindest hier uns ein bisschen mehr zusammenschweißt.
Ja, voll.
Trotzdem fragen wir uns, glaube ich, alle in dem Krieg, where's the love? Und The Black Eyed Peas haben einen ganz tollen Song dazu. Den spielen wir euch jetzt. Free
FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.
So, willkommen zurück bei Talks for Future, bei unserer heutigen Sendung zum Krieg und zur Klimakrise. Ja, jetzt in dem Block möchten wir erstmal noch rein auf den Krieg eingehen und aber darauf eingehen, dass es nicht immer so einfach ist, wie es aussieht. Ich meine, wenn wir jetzt über die Folgen des Krieges nachdenken, wer alles betroffen ist, Clara, wer fällt dir denn als erstes ein? Wer ist von diesem Krieg jetzt betroffen?
Also am offensichtlichsten die Menschen, die in der Ukraine leben.
Oder gelebt haben.
Oder gelebt haben. Das müssen wir ja gar nicht diskutieren. Aber auch die Nachbarstaaten und die Menschen in Russland, die vielleicht sehen, dass da was falsch läuft, dafür auf die Straße gehen, wissen, dass sie verhaftet werden. Auch die JournalistInnen, die in der Ukraine sind, auch ausländische JournalistInnen und noch ein paar mehr. Also es sind tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Ja, also auf jeden Fall. Ich möchte auch nochmal hervorheben, alle Leute, die jetzt vielleicht nicht im direkt negativen Sinne betroffen sind, aber alle Hilfsorganisationen, alle Menschen, alle Zivilisten, die sich jetzt hier eben solidarisieren und die anfangen zu spenden, die anfangen, ihre Wohnungen freizuräumen und. Also die Leute sind auch alle in indirekter Weise betroffen. Auch die sämtlichen NATO-Staaten oder eigentlich jeder einzelne Staat der Welt ist insofern betroffen, dass jeder sich dazu positionieren muss.
Oder sollte. Ich weiß gar nicht, ob sich alle positioniert haben. Klar, die Westlichen wissen wir alle, dass sie in irgendeiner Art und Weise was dazu gesagt haben. Aber ja.
Ja, also gerade was das angeht, eine ganz schwierige Sache ist natürlich auch, greifen wir ein in diesen Krieg und weiten ihn somit aus, um ihn früher zu beenden? Wird das weniger Opfer kosten? Können wir das verantworten, in Anführungszeichen unsere eigenen Leute jetzt auch noch in den Tod zu schicken? Weil Krieg bringt immer Tod. So eine schwierige Situation.
Ich glaube, im Fall von Deutschland auch nochmal, gerade um da nochmal kurz anzusetzen, Deutschland hat auf dem Papier eine Verteidigungsarmee. Das heißt, irgendwer muss entscheiden, ist die Bedrohung groß genug, als dass das als Verteidigung von Deutschland durchgehen kann. Was das Ganze auch nochmal sehr schwierig macht.
Genau, das ist ein Punkt. Also wir als Deutschland sind natürlich auch Teil dieser Welt. Also alles, der Krieg in der Ukraine ist ja auch, es geht ja nicht nur um das Gebiet der Ukraine, es geht ja auch um Prinzipien, um Politiksysteme wie Demokratie, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Wenn wir die Ukraine aufgeben, geben wir auch ein Stückchen weit unsere Werte auf, lassen wir ein Stückchen weit zu, dass sowas einfach zurückgedrängt wird. Ich muss ganz klar, ganz stark eine Galionsfigur, den Präsidenten von der Ukraine, hervorheben, der als einzelner Mensch natürlich wahnsinnig bedroht ist und natürlich noch viel direkter im Kreuzfeuer eigentlich steht als die Bevölkerung. Also die Bevölkerung, das ist Russland im Endeffekt egal, ob einzelne Menschen sterben beim Präsidenten. Auf den hat das natürlich ordentlich abgesehen. Der Präsident hat ein Zufluchts- oder mehrere Zufluchtsangebote von anderen Ländern bekommen, aber steht für sein Volk, für Demokratie, für Gerechtigkeit, für Meinungsfreiheit, für all diese Werte, bleibt er wirklich stark und er ist auf keinen Fall der Einzige, der kämpft. Aber ich glaube, ich finde das ganz toll, wie viel Mut und Zuversicht er da gibt und wie er irgendwie für die richtigen Sachen einsteht.
Ich habe tatsächlich auch das, also mein Gefühl sagt mir, dass in dem hypothetischen Fall, dass da vermutlich jeglicher deutsche Politiker an seiner Stelle wäre, die wären schon lange alle abgehauen, ist so meine Theorie, weil ich von denen das Gefühl habe, die können gut reden, aber schlecht machen. Und der Präsident der Ukraine, der macht halt einfach und der sagt, ich bleibe jetzt hier, egal wie stark die Bedrohung für mich ist, weil ich allein bin erstmal nicht so wichtig, wie mein Land zu schützen. Und das ist, finde ich, auch sehr bemerkenswert tatsächlich.
Ja, unabhängig davon, ob das unsere Politiker auch machen würden, da kann ich absolut keine Aussage drüber treffen. Ich glaube, das ist auch, ich habe davor auch nie großartig über den ukrainischen Präsidenten nachgedacht vor diesem Krieg. Das muss ich jetzt auch mal ganz offen sagen.
Ich glaube, das hat niemand von uns.
Eben, also wie wir ihn davor eingeschätzt hätten, keine Ahnung. Aber wow, stark, wie er in dieser Situation dasteht, weil er könnte fliehen, relativ einfach im Vergleich zu seinen Untertanen, zu seinen Bürgern und tut es nicht, sondern steht an ihrer Seite und solidarisiert sich ganz offensichtlich mit allen, die bleiben oder auch die fliehen müssen. Und
ich finde auch, das ist in Art und Weise was Wechselseitiges. Also klar, er sagt, ich bleibe und kämpfe mit denen, die auch bleiben. Aber ich glaube auch, dass viele BürgerInnen von der Ukraine sagen, ich bleibe, weil unser Präsident auch bleibt. Also das bedingt sich, glaube ich, zu einem Großteil gegenseitig, dass er bleibt und er freiwillige BürgerInnen im Land hat, die auch sagen, okay, ich kämpfe jetzt und gebe eventuell mein Leben dafür.
Ich finde es auch an der Stelle einfach so schön, nochmal zu sehen, wie ich das Gefühl habe, dass es Leute auch zusammenschweißt, dass es die Menschen hier in Europa wirklich zusammenschweißt, sei es jetzt innerhalb der Ukraine oder eben auch darüber hinaus, direkt an den, vor allem direkt an den Grenzen, vor allem ganz stark in Polen, werden die Leute aufgenommen, die Leute fahren weiter nach, ich habe vorhin schon erzählt, nach Hamburg, nach Berlin, also in Deutschland und ganz viele andere Länder und überall warten Menschen, warten freiwillige Helfer, Ehrenamtliche, die ihre finanziellen Mittel, ihre Zeit, die alles, was sie eben gerade geben können, freiwillig geben, um einfach hier zu helfen, um Solidarität zu zeigen, um für die richtigen, für gute Werte einzustehen. Und ja, es ist irgendwie schön zu sehen, wie doch daraus ein positives Netz entsteht, wie alles ineinander greift. Ganz krass finde ich auch immer, gerade was man in der Tagesschau und in anderen Berichten sieht, die Journalisten, die tatsächlich im Land bleiben, in der Ukraine und auch in Russland und versuchen, realistische und echte Berichterstattung zu machen, um allen Leuten einen Einblick zu geben, was da los ist. Und so eben alle informiert zu halten, sodass wir handeln können. Also welcher Politiker könnte handeln, ohne Informationen zu haben?
Ja, generell in dem ganzen Chaos an Nachrichten ist es einfach auch so wichtig, dass wir Menschen vor Ort haben, dass eben nicht nur, ich meine, im Worst Case, wenn alle JournalistInnen sagen würden, wir gehen jetzt, weil es uns zu brenzlig wird, dann hätten wir nur noch die Sachen, die beiden Regierungen selber sagen. Und das kann für Journalismus jetzt auch nicht das Allerbeste sein. Deshalb ist es auch einfach sehr, sehr wichtig, dass JournalistInnen vor Ort sind und sich trauen, vor Ort zu bleiben.
Und was ich auch noch mal hervorheben möchte, also die JournalistInnen, die, wow, also freiwillig in dieses Land gehen, freiwillig in diesem Land bleiben, obwohl sie auch die Möglichkeit hätten zu gehen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, einfach zu gehen. Gerade auch, also die Ukraine, die Ukrainer und Ukrainerinnen, die haben wir vorhin schon angesprochen, vor allem aber auch die russische Bevölkerung, dass es auch, wenn ich das immer in den Nachrichten sehe, wie sie befragt werden, die Meinungen gehen auseinander. Ich frage mich immer, zu welchem Teil ist das, was sie vor der Kamera sagen, ihre wirkliche Meinung? Oder ist es ihre Meinung, weil sie nur das russische Staatsfernsehen sehen, weil sie keinen freien Journalismus haben? Oder ist es vielleicht doch einfach nur, weil sie eben wissen, dass ihnen sonst vielleicht Schlimmes angetan wird?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das habe ich mich auch heute, glaube ich, nochmal vermehrt gefragt, als die Journalistin vom russischen Staatsfernsehen in einer Live-Sendung sich in den Hintergrund gestellt hat mit einem Plakat, glaubt diese Propaganda nicht. Da bin ich auch so gespannt, was da an Reaktionen aus der Bevölkerung kommt, weil sie, also das ist wahrscheinlich der einzige Weg ist, wie man an die Menschen rankommt, die bisher eben nur Staatsfernsehen gucken und die nichts als die Propaganda kennen und die dementsprechend glauben. Das fand ich total spannend nochmal.
Ja, ich hoffe, ich bete für sie, dass dieser mutigen Frau nichts oder möglichst wenig geschieht wie all den anderen. Es gibt ja tausende Menschen, die schon festgenommen wurden in Russland, die protestieren, vielleicht auch nicht mal protestiert haben, vielleicht nur über einen Platz gelaufen sind und die Polizei warnte, geht von dem Platz, sonst werdet ihr als potenzielle Demonstranten verhaftet. Es ist der Wahnsinn, was da abgeht. Aber zu deinem Punkt, dass du meintest, das ist die einzige Möglichkeit, an die Bevölkerung ranzukommen. Tatsächlich gibt es ja auch Hackergruppen, die, genau.
Stimmt.
Die das russische Staatsfernsehen schon, ich habe, glaube ich, nur von einem Mal mitbekommen, dass sie das russische Staatsfernsehen gehackt haben. Und das ist eine super Sache, weil sie bringen sich sehr wenig selber in Gefahr, weil die Gruppen kann keiner ausfindig machen, weil die Hacker, die das schaffen, sich ins Staatsfernsehen einzuhacken, eben da doch etwas schwerer aufzufinden sind. Und die so eben richtige Informationen auch an die russische Bevölkerung weitergeben. Super wichtig, diese Arbeit. Toll, wie alles ineinander greift auf der positiven Seite jetzt. Ja. Ja, also mir ist es einfach immer so wichtig, hier den großen Zusammenhang zu sehen, hier zu sehen, es ist nicht nur ein Krieg, der direkt in der Ukraine stattfindet. Alles, was wir tun, was unsere Politiker tun, was in Russland PolitikerInnen tun, was hier die Zivilbevölkerung tut, alles greift ineinander. Und das sind alles Zusammenhänge, die wir sehen müssen. Und ja, eine Person hätte die Macht, Putin hätte die Macht, diesen Krieg direkt zu beenden. Ja, ich weiß nicht, mir wird er immer noch unsympathischer. Da gibt es einen ganz tollen Song von Pink, der auch über einen sympathischen Präsidenten singt. Da ist jetzt leider nicht Putin damit gemeint, aber ihr könnt euch ja Putin dabei vorstellen. Für euch gibt es jetzt Dear Mr. President von Pink.
Und damit sind wir zurück bei Talks for Future. Heute in der Folge reden wir über den Krieg in der Ukraine und jetzt im nächsten Blog auch darüber, wie der mit der Klimakrise zusammenhängt. Ich bin Clara und mit mir im Studio sitzt Helena. Und genau, wir versuchen hier die ganze Zeit schon nicht ganz so negativ über den Krieg zu reden, weil das einfach gerade sehr, sehr viel passiert. Wir haben vorhin über die ganzen tollen, mutigen Menschen gesprochen, die helfen oder was auch immer tun. Und auch in Bezug aufs Klima gibt es einen positiven Aspekt. Das klingt ein bisschen bizarr, aber den gibt es tatsächlich. Und zwar eine Doppellösung für beide Krisen. Das wäre eine Energiewende.
Oder endlich die Energiewende, die schon ewig lang geplant ist und ewig lang nötig ist, endlich mal umzusetzen und viel schneller umzusetzen. Denn ja, der Krieg treibt tatsächlich die Energiewende in Deutschland voran. Das ist, so traurig das klingt, eine gute Entwicklung in dem Punkt. Und das ist gerade im Gegensatz zu der Corona-Krise, die natürlich auch schon seit 2 Jahren aktuell ist, einfach mal ja wieder was, wo beide Krisen mit der gleichen Lösung vorangetrieben werden können.
Ja, vor allem, weil es eigentlich auch so wichtig ist, beide Krisen zusammen zu bekämpfen und nicht immer einzeln anzusehen, was aber zusammenhängt, weil dann funktioniert es nicht, das eine zu lösen und das andere nicht. Und das funktioniert halt leider so nicht. Das ist in dem Fall nochmal sehr, sehr offensichtlich, finde ich.
Ja, unsere Erde ist und bleibt nun mal doch rund und wir leben halt einfach auf dem gleichen Ball und dieser Ball hat halt verschiedene Probleme und die sind nicht unabhängig. Nichts auf dieser Welt ist komplett unabhängig und gerade dieser Krieg und die Klimakrise eben auch nicht, beziehungsweise grundsätzlich alle Kriege sind nicht unabhängig von der Klimakrise. Nehmen wir mal an, es kommen mal wieder Ernteausfälle. Leute, die nichts zu essen haben, bleiben nicht da, wo sie sind. Das wird auch wieder Flüchtlingswellen auslösen und so weiter und so fort. Aber darum soll es jetzt hier in der Folge auch gar nicht unbedingt gehen um irgendwelche Kriege, sondern wir haben ja tatsächlich gerade einen sehr, sehr akuten Kriegsfall. Und Clara, mach's mal ganz deutlich, inwiefern hilft, würde uns die Energiewende jetzt in dem Krieg was helfen? Wieso?
Naja, wir sind, falls das irgendwer noch nicht gemerkt hat, sehr abhängig von Russland, wenn es um Gas und Erdöl geht. Ich habe die genauen Zahlen, um ehrlich zu sein, nicht im Kopf, aber ein sehr, sehr großer Anteil von dem, was wir in Deutschland an Gas und Öl verbrauchen, kommt aus Russland und wird von dort exportiert.
Wenn ich mich nicht täusche, sind das 50% unserer importierten Quellen, also ein ganz erheblicher Anteil.
Ja, das sehen die meisten gerade daran, dass die Spritpreise auf einmal viel, viel höher sind, Russland in irgendeiner Form sanktioniert werden soll, was wir aber auch spüren.
Was eine gute Sache ist, weil das ist ja der Sinn hinter den Sanktionen, dass wirklich hier dieser Wirtschaftszweig lahmgelegt wird. Leider müssen wir auch ein bisschen die Folgen spüren. Wäre super, wenn wir eine Lösung hätten, die einfach nur Russland, am besten nur die Verantwortlichen, weil der Großteil der russischen Bevölkerung ist auch unschuldig. Die wissen teilweise nicht mal was vom Krieg. Sie dürfen es nicht Krieg nennen. Das steht nämlich in Russland aktuell unter Strafe. Wäre schön, wenn wir nur die ganz Verantwortlichen treffen könnten mit unseren Maßnahmen. Aber man sieht mal wieder, alles ist miteinander verbunden und das geht halt einfach nicht. Und ehrlich gesagt, wenn die Spritpreise steigen, dann hey, lass uns fürs Klima und für den Krieg aufs Auto verzichten und ja, lass uns hier diese Doppellösung wahrnehmen. Der Krieg macht uns einfach klar, in dem Punkt Energie, in dem Punkt Klima, wir sind höchst angreifbar und abhängig in unseren Energiequellen, weil Deutschland hat eben nicht so super viele fossile Energiequellen. Wir haben unsere Braunkohle, von der übrigens auch ein großer Teil importiert wird. Für die Atomkraft wird Uran auch unter anderem aus Russland importiert. Öl und Gas hast du gerade schon erwähnt. Was könnten wir selber produzieren? Erneuerbare Energien. Herzlichen Glückwunsch. Könnten wir das bitte endlich machen? Oder mehr machen? Schon.
Vor allem, weil, ich meine, jetzt gerade machen sich alle Sorgen, Hilfe, wo sollen wir unsere Energie herkriegen? Ist auch voll verständlich. Aber es gibt zum Beispiel von der Leopoldina-Forscher, es gibt eine Stellungnahme, die schon sagt, wir können diese Lieferung grundsätzlich verkraften im nächsten Herbst und Winter, den Ausfall dieser Lieferung.
Und das ist mal eine tolle Message.
Das ist sehr cool, ja.
Was ich zu dem Punkt noch sagen möchte, ich habe tatsächlich, ich habe im Bekanntenkreis ab und zu ein bisschen Genörgel über die steigenden Spritpreise gehört. Aber was mir mehr aufgefallen ist, sind all die Menschen, die man in den Nachrichten, im Bekanntenkreis und so weiter hat sagen hören, dann sitze ich halt im Kalten und ziehe mir einen Pulli drüber, besser als die Staatskassen Russlands für den Krieg mit Geld zu füllen. Und das ist, ach, ich sag's zum 10. Mal ungefähr in der Folge, es ist so toll, diese Solidarität zu sehen, weil das brauchen wir hier auf der Erde, das brauchen wir in unseren Krisen, die einfach jeden was angehen. Ich ja. find's auch, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen.
Ich, genau, ich hätte weiter gemacht mit, damit, dass jetzt viele sagen, wenn wir jetzt auf das aus Russland verzichten müssen und ja auch wollen, dass wir dann halt erstmal mehr Kohle brauchen. Was ja wieder nicht so cool ist, weil ihr erinnert euch, Fridays for Future fordert, ist das Wort, fordert einen möglichst schnellen Kohleausstieg, damit wir klimaneutral werden und so. Genau, das ist wieder ein bisschen schwierig, aber wenn wir unsere erneuerbaren Energien ausbauen, dann könnten wir vielleicht sogar das verkraften?
Ja, also die Sache mit der Kohle, es kommt wieder in die Diskussion, die Kohlekraftwerke, also es ist mittlerweile beschlossene Sache, dass die Kohlekraftwerke sehr schnell vom Netz kommen. Es ist mittlerweile, wie gesagt, viel diskutiert worden. Die gute Nachricht im Sinne des Klimaschutzes ist, so einfach ist es eh nicht, die Kohle zu verlängern. Weil dadurch, dass diese politische Entscheidung endlich gefällt wurde, können wir sowieso nicht, andersrum gesagt, haben sich die Unternehmen schon darauf eingestellt, dass die Kohle langsam an Auslaufen ist. Genau das Gleiche mit der Atomkraft. Und ja, es ist einfach jetzt nicht auf die Schnelle möglich, alles plötzlich viel weiterlaufen zu lassen, weil wir erstmal die Ressourcen, die Mitarbeiter, die Kapazitäten wieder heranschaffen müssen, was alles Zeit braucht. Was auch bei den erneuerbaren Energien natürlich darauf zutrifft. Deswegen sind wir ja auch gerade beim Ausbau so langsam, weil da einfach in ganz vielen Jahren was versäumt wurde. Da hat man nicht früh genug die Kapazitäten hochgefahren. Müssen wir aber auf jeden Fall jetzt machen. Ich glaube, diese Krise macht uns einfach wirklich schmerzlich bewusst, wie abhängig wir sind von Fossilen. Fossil heißt, sie sind endlich, diese Vorräte. Und sie schaden dem Klima, also sie beschleunigen das Ganze noch. Aber in dem Punkt eben wirklich positive Nachricht. Es geht nicht ganz so einfach, die Kohlekraft oder auch die Atomkraft wieder direkt ans Netz zu schalten. Bei der Kohlekraft ist aktuell der Stand, dass die Entscheidung, die Kohlekraftwerke komplett vom Netz zu nehmen, zum vereinbarten Datum, in den Hintergrund gerückt wird, sondern Alternativlösung ist jetzt, die Kohlekraftwerke sollen ab 2030 erstmal noch auf Standby quasi sein, um sie im Notfall in akuter Energienot noch ans Netz zu schalten, was auf jeden Fall schon mal gut ist. Das heißt, wir hätten eine Sicherheit, aber wir nutzen sie eigentlich nicht. Und wenn wir
es ist ein Kompromiss.
Es ist ein Kompromiss, absolut. Und wenn wir uns jetzt gescheit in den Arsch treten, auf gut Deutsch gesagt, und endlich bei der grünen Energiewende gescheit einen Zahn zulegen, dann kriegen wir das ja auch so noch hin. Dann können die ja noch von mir aus 5 Jahre in Standby sein und dann checken wir, okay, wir kriegen es auch ohnehin und können sie dann komplett vom Netz nehmen, endgültig. Das wäre ja auch eine super Lösung. Genau. Thema Atomkraft. Du hast doch ein schönes Zitat für mich rausgesucht, habe ich vorhin gesehen.
Da gibt es diesen Menschen, der heißt Elon Musk.
Ich wäre sehr hat man schon mal von ihm gehört.
Ich wollte gerade sagen, ich wäre sehr verwundert, wenn ihr den nicht kennt. Der hat etwas getwittert. Und zwar, ich lese einmal auf Englisch vor und kann es dann grob übersetzen. Er hat getwittert: "Hopefully it is now extremely obvious that Europe should restart dormant nuclear power stations and increase power output of existing ones. This is critical to national and international security." Also er sagt im Grunde, hoffentlich ist es euch jetzt auch offensichtlich genug, dass ihr wieder in Atomkraft auf Atomkraft setzen solltet, also neue Atomkraftwerke bauen und das, was die aktuellen geben, noch erhöhen solltet, weil das ist sehr, sehr wichtig für nationale und internationale Sicherheit.
Und da, vielleicht kam es vorher schon raus, ganz grob meine Meinung zu Atomkraft. Wenn Elon Musk den Sicherheitsaspekt hervorhebt, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Denn ein ganz großes Problem an unserem Krieg gerade ist diese Unberechenbarkeit. Wir sind mittlerweile in einem Zeitalter, wo ganz viele Länder und Staaten Atomwaffen haben. Russland ist auch eine Atommacht und theoretisch kann man da ganz einfach auf einen Knopf drücken. Also es ist kein roter Knopf an sich, aber es funktioniert genauso einfach, den Befehl geben und das sind verheerende Auswirkungen. Wir brauchen keinen Atomkrieg und Atomkraftwerke zu haben, es ist die gleiche Technologie. Und das Problem in Krisenzeiten ist, dass alle unter so hoher Anspannung stehen, gerade die Staats- und Regierungschefs, niemand will sein Gesicht verlieren, niemand möchte diesen Krieg verlieren, alle haben Angst, sind gestresst und aus dem Stress raus können impulsive Entscheidungen folgen. Und eine impulsive Entscheidung von jemandem, der die Macht über Atomlager hat, die möchte ich nicht sehen, die fürchte ich richtig auf dieser Welt. Das könnte uns alle zerstören, das könnte unseren Planeten zerstören. Unsere Lebensgrundlage, die Lebensgrundlage unserer Kinder, alles, was wir kennen. Und ehrlich gesagt, da schmeißen wir doch lieber irgendwelche Nähereien an oder graben unsere alten Pullis aus und tragen wirklich 3 Pullis übereinander, oder?
Also, finde ich schon auch, ja.
Nein. Und das Gute aber auch eben an der Atomenergie, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dadurch, dass bei der Atomkraft ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren bekannt ist, dass sie abschalten sollen und auch bis zum Jahresende das Abschalten der letzten deutschen Atomkraftwerke fest eingeplant ist, bräuchten wir ja erstens mal neuen Brennstoff. Wir bräuchten neue Brennstäbe, weil das natürlich alles so berechnet wurde, dass die bis zum Jahresende auslaufen, dass wir möglichst wenig Müll haben und so weiter. Ja, bis wir alle möglichen Dinge wieder besorgt hätten, bis wir die Sicherheitskontrollen durchgeführt hätten, die Atomkraftwerke bitte unbedingt brauchen. Tschernobyl darf sich nicht wiederholen. Bis dahin wäre eh schon Herbst 2023. Also bis wir mit Atomkraft ordentlich Strom produzieren können, das ist erst in 1,5 Jahren. Und bis dahin kriegen wir das auch auf anderem Weg besser hin. Zudem kommt übrigens noch, dass Uran vor allem auch aus Russland importiert wird. Uran braucht man auch für Atomenergie. Also wir werden auch so nicht unabhängig von Russland. Und vielleicht sollte uns langsam klar werden, dass wir nachhaltige, ganzheitlich gedachte Lösungen brauchen. Sonst kommen wir gleich wieder in die nächste Krise. Wie viele Krisen brauchen wir noch? Wir haben aktuell 3. Ja? Sollen es noch mehr werden?
Ich glaube, das ist tatsächlich gerade ein ganz guter ganz guter Punkt, einfach zu dem ganzen Block, den wir gerade hatten. Kurzfristige Änderungen, kurzfristige Ideen bringen uns nicht ans Ziel. Wir müssen ganzheitlich denken und die Krisen zusammen sehen, die wir am Laufen haben.
Ja, bevor du den Block jetzt noch beendest, es tut mir leid, ich muss jetzt doch noch mal reingreifen. Ich hatte mir nämlich noch 2 Punkte aufgeschrieben, und zwar ein weiterer Punkt, der mich ein bisschen positiv gestimmt macht, für Energiewende-Skeptiker. Also wir hatten ja dann doch in unserer Gesellschaft viele Leute, die ja den Sinn hinter der Energiewende aus welchen Gründen auch immer noch nicht so ganz gesehen haben. Aber die Unabhängigkeit von Russland, unsere finanzielle oder unsere Freiheit und unsere Unabhängigkeit, unsere Sicherheit ist jetzt nochmal zum neuen Argument geworden, wirklich auf eine grüne Energiewende zu setzen und unseren Strom selber zu produzieren. Und genau, das ist ein ganz toller Punkt. Ich frage mich bei Russland auch, warum sie nicht auch eigentlich größeres Eigeninteresse am Aufhalten der Klimakrise haben. Immerhin ist Russland mit seinen riesigen Flächen ein Land, was extrem vom Klimawandel bedroht wäre. Ich hoffe für die ganze Bevölkerung, dass ihr Präsident bald zur Vernunft kommt, angesichts des Krieges, angesichts der Klimakrise. Denn die russische Bevölkerung, die steht auf keinen Fall besser da. Das ist nicht für Russland. Der Putin kämpft nicht für Russland, Putin kämpft für sich selbst, für sein eigenes Gesicht und setzt die Zukunft der ganzen Welt aufs Spiel. Wohingegen wir anderen Länder gerade eigentlich recht gut zusammenstehen. Eine ganz tolle Studie, und das ist auch gerade noch der letzte Punkt, gleich habe ich es mit gut. meinem Vortrag.
Der Punkt ist wirklich sehr toll.
Ja, dann möchtest du den übernehmen.
Gerne. Es ist eine tolle Studie von der Internationalen Energieagentur. Die hat ergeben, dass wenn in der ganzen EU wir alle die Thermostate um nur 1 Grad runterdrehen würden. 1 Grad ist jetzt wirklich nicht so viel.
Wenn man mitbedenkt, dass der Durchschnitt von Raumtemperaturen 22 Grad ist.
Ja, und dann, wenn wir alle EU-weit 1 Grad runterdrehen würden, dann könnten wir jährlich eine Energieeinsparung machen von ca. 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Ist das nicht cool?
Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Die Zahl ist zu groß. Ich habe da wirklich keinen Referenzrahmen, aber es ist sau viel. Und ja, Leute, wir müssen nicht frieren. Dann haben wir halt 21 statt 22 Grad. Das macht eh keinen Unterschied mehr. Aber go for it. Ja, genau. Und damit führe ich ja den Blog jetzt zu Ende. Wir haben einen Song für euch. Der Song Zombie von The Cranberries. Es ist auch ein Protestsong damals für irischen Krieg. Ja, heute dreht sich leider alles um Krieg. Es tut mir leid. Aber der Song ist dafür sehr schön. Viel Spaß dabei.
So, jetzt sind wir nochmal zurück bei Talks for Future. Ich bin Clara und mit mir im Studio ist Helena. Und wir haben heute in der Folge vor allem über den Ukraine-Krieg und den Zusammenhang zur Klimakrise geredet. Und jetzt zum Schluss wollen wir noch ganz kurz einmal drüber reden, wie ihr denn akut und aktuell helfen könnt.
Ja, und zwar zum einen Standardsatz von Fridays for Future. Denkt nach, bitte. Denkt nach drüber, was ihr unterstützt im Alltag, ob ihr wirklich mit dem Auto zum Einkaufen fahren müsst, ob ihr vielleicht einfach die paar Meter fahren könnt mit dem Bus, mit dem Fahrrad, mal laufen, was ihr einkauft. Gerade in Bezug auf das Energiethema, ihr könntet mal gucken, was für einen Strom habt ihr im Haus? Könnte man hier auf Ökostrom wechseln, der tatsächlich meistens in Deutschland produziert wird, oder eben da auf deutsche Quellen wechseln? Könnt ihr vielleicht sogar eure Gasheizung durch eine klimafreundliche Alternative ersetzen? All die Dinge könnte man jetzt gerade angehen. Übrigens auch beim Thema Bank. Banken unterstützen auch verschiedene Geschäfte. Es gibt Banken, die in Rüstungsimporte investieren. Es gibt aber auch ethische Banken, die da ganz klare Richtlinien dazu haben. Fragt doch einfach mal bei eurer Bank nach oder wechselt gleich zu einer ethischen Bank. Genau, um da auch mit eurem Geld Besseres anzurichten.
Apropos Geld, ihr könnt natürlich auch möglichst direkt spenden, falls ihr sagt, ihr habt genug über und selbst wenn es nur 1 Euro ist, alles hilft gerade. Da empfehlen wir immer Aktion Deutschland hilft. Die sind sind eben eine offizielle Stelle, denen man auch definitiv vertrauen kann. Die werden auch regelmäßig in der Tagesschau zum Beispiel gezeigt, falls ihr Nachrichten schaut. Das ist alles dasselbe Spendenkonto. Genau, das ist, falls ihr Geld spenden wollt.
Ja, und ansonsten, es ist eine weltweite Krise. Wir müssen zusammenstehen. Es hilft immer, Solidarität zu zeigen. Es gibt allen Menschen Mut und wir brauchen diesen Mut, um aus den Krisen langfristig rauszukommen. Da kann jeder mithelfen, sei es auf Social Media, sei es, dass ihr auf Demos geht, sei es, dass ihr tatsächlich aktiv eure Hilfe anbietet vor Ort oder eben ein Schlafplatz für Flüchtlinge. Falls ihr ukrainisch oder russisch sprecht, die Ukrainer und Ukrainerinnen mit aufs Amt begleitet, als Dolmetscher fungiert, wie auch immer. Und Clara, was kann man noch machen?
Genau, falls ihr tatsächlich aktiv helfen wollt, so wie Helena es gesagt hat, und das hier in Ulm und vielleicht nicht unbedingt wisst, wo ihr da anfangen sollt, oder welche Anlaufstellen es gibt. Ihr könnt ins Internet gehen auf www.engagiert-in-ulm.de. Da findet ihr ganz viele Möglichkeiten, wie ihr als freiwillige HelferIn aushelfen könnt.
Genau, und ich möchte nochmal betonen, dass es natürlich noch mehr Möglichkeiten gibt zu helfen, als wir jetzt genannt haben. Es gibt auch noch mehr Zusammenhänge zur Klimakrise und in dem Krieg intern, die man sich alle genauer angucken kann. Das ist immer nur eine Auswahl, die wir hier bieten. Aber genau, wir hoffen trotzdem, euch hat unsere Sendung hier gefallen, obwohl das Thema schrecklich ist. Und möchten uns jetzt heute hier verabschieden von Talks for Future. Wir geben euch noch einen Song mit auf den Weg. Don't Stop Believing von Journey. Hört nicht auf zu glauben. Wir glauben noch dran. Es wird alles gut. Wir müssen einfach nur alle zusammenstehen, einfach alle unseren Arsch hochkriegen. Und dann kann das auch wirklich noch gut werden.